Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man überhaupt haben kann. Das ist Politik, das ist Wirtschaft, das ist Kultur und es ist einfach Aktiv Radio. Anders kann man es gar nicht sagen. Und heute sind wir weiter in der Politik, ganz tief in der Politik hin. Aber ein Politiker, der nicht Vollblutpolitiker ist, er schafft nämlich noch etwas nebendran. Er schafft sogar sehr viel nebendran. Und er, wenn wir sagen, er gehört so ein bisschen mit rein. Er heisst Jürg zum Vornamen. Er ist 1969 geboren, wohnt in Frutigen. Und jetzt wissen die meisten schon, wer das geht. Er ist Nationalrat für die Grünliberalen. Ich begrüße ganz recht herzlich den Jürg Grossen.
Guten Tag miteinander. Danke vielmals für die Einladung, Daniel.
Jürg, du wohnst in Frutigen.
Ja, genau.
Jetzt, die Bergkantone sind ja oft so etwas anders als die anderen Kantone. Also nehmen wir jetzt den Kanton Bern mit dem Berner Oberland und dann haben wir die Stadt Zürich. Wenn du das jetzt müsstest charakterisieren, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Frutigen und Zürich?
Ja, ich denke mal, schon der ganze Kanton Bern ist natürlich sehr unterschiedlich. Das Berner Oberland ist schon ein bisschen anders als die Stadt Bern. Das sieht man in der politischen Zusammensetzung. Und da ist die Stadt Bern schon deutlich näher bei Zürich, denke ich, als jetzt das Oberland. Aber der Unterschied ist vielleicht der, dass man vielleicht mehr linke Politik hat in der Stadt, mehr Staatsgläubigkeit, mehr den Staat am Staat delegiert und sagt, das soll der lösen. Natürlich logischerweise, weil man mehr Geld hat, um so überhaupt eingestellt zu sein oder so durchzuziehen. Das können wir in den ländlichen Regionen unmöglich. Also wir sind darauf angewiesen, dass Bürgerinnen und Bürger nicht alles beim Staat bestellen, sondern auch noch selber denken, selber handeln und selber etwas machen.
Wenn man dir würde sagen, Jürg, Frutigen wird zugemacht morgen, du musst jetzt oder du darfst jetzt mitten in die Stadt Zürich wohnen. Ein Problem? Oder sagst du, okay, können wir mal ausprobieren?
Ja, ich denke, es gibt ja bei schönem Wetter schon die Möglichkeit, dass man von Stadt aus Bergen noch sieht. Aber ich bin sehr bergverbunden und für mich wäre es schon ein bisschen eine Strafe, wenn ich das müsste machen. Jetzt nicht unbedingt, dass ich sagen will, dass das nicht gut ist dort, aber jetzt ich persönlich würde sehr gerne im Berner Oberland und möchte ja dort bleiben.
Du hast gesagt, der Kanton Bern ist sehr heterogen. Also wir haben die Stadt Bern und dann haben wir beispielsweise das Berner Oberland und du hast gesagt, die ticken schon nicht ganz genau gleich. Wo sind denn dort Unterschiede?
Ja, also zuerst muss man mal sagen, wir sind innerhalb der Schweiz. In den ganz vielen grossen Fragen tickt man dort doch noch ziemlich ähnlich. Wenn man jetzt so ein bisschen, wenn man auch weltweit unterwegs ist, sieht, was es an anderen Orten für Unterschiede gibt, glaube ich, sind wir noch immer noch nach beieinander. Aber es ist schon klar, eben, ich habe es vorhin schon ein bisschen gesehen, wir sind bei uns ein bisschen mehr gewohnt, selber zu schauen, mehr Selbstverantwortung, die wir müssen übernehmen auf dem Land, damit wir überhaupt durchkommen. Das ist in der Stadt, wird halt vieles delegiert an die Stadtverwaltung oder an den Staat in dem Sinn.
Wenn wir schauen, in Appenzell sind ja die Leute viel gesünder als zum Beispiel in Zürich oder in Basel. Also die gehen viel weniger zum Doktor, die haben viel weniger Bobos. Woher könnte das kommen? Ist das mit den Berner Oberländern auch so? Haben die auch fast keine Bobos im Gegensatz zu den Basler zum Beispiel?
Ja, da keine Statistik, möchte ich das nicht in dem Sinn kommentieren, dass wir würde ich das auch nicht pauschalisieren, denke ich. Jetzt Frutigen hat das Glück, dass wir auch noch ein Spital haben bei uns, also wir haben ein eigenes Spital. Ein wichtiges Spital, das zur Versorgung beitragen und das wird auch gut ausgelastet. Also es gibt auch bei uns Leute, die Bobolien haben. Aber ich bin nicht sicher, ob es da noch ein grosser Unterschied ist. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man den Leuten auch im Gesundheitsbereich nicht die Selbstverantwortung komplett nimmt, sondern dass Prävention eine Rolle spielt, dass man auf sich schaut, dass man sich gut ernährt, dass man sich vielleicht auch bewegt und dass man nicht wegen jedem Boboli gerade zum Doktor springt oder ist noch in Notfall. Und das ist halt etwas, was, glaube ich, nicht unbedingt mit Stadt und Land zusammenhängt, sondern grundsätzlich so ein bisschen mit der Einstellung und vielleicht auch mit der Erziehung.
Ich habe dir vorgestellt, als einer, der noch arbeitet. Ich finde immer mehr Politiker im Nationalrat, wo du jetzt drin bist, die eigentlich Vollblutpolitiker sind. Also die kommen mit den 100 bis 160'000 Franken, du kannst ja das korrigieren, total, also Einkommen plus Spesen und so weiter. Und Mitarbeiter landen wir, glaube ich, knapp bei 160'000 Franken, kommen die aus und verlieren so ja ein bisschen die Bodenhaftung dazu. Was macht eigentlich das normale Volk so? Wie schätzt du das selber ein? Ist das ein Problem im Nationalrat, dass es doch einige hat, die eben nicht mehr eine Büte machen nebendurch? Und wie sieht es bei dir persönlich aus? Wie gross ist deine Büte noch neben deinem politischen Mandat?
Also zuerst einmal möchte ich sagen, als Nationalrat, glaube ich, wenn du auf 120, 130'000 kommst, mitspäsen und allen Zusätzen, die du kannst haben, ist selber das Maximum. Ich persönlich, das Einkommen, in dem sind Taggelder und das Einkommen, das ist irgendwie bei 70'000 und dann gibt es irgendwie noch eine Pauschale, die man kann einsetzen kann, um jemanden anzustellen, der ihn unterstützt. Ich mache das, also ich gebe meine 30'000 Franken eigentlich aus, die ich da bekomme, oder glaube 26'000 oder so etwas ist es, gebe ich auch mich aus für meine Assistenz, dass ich das machen kann. Und dann bleibt dann nicht mehr so ein mega grosses Einkommen, für das man dann gleich irgendwo etwa einen 50% Job hat. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht so, dass wir überbezahlt sind. Jetzt, was das bedeutet, wenn Leute eben vielleicht nicht mehr arbeitstätig sind daneben. Ich glaube, arbeiten tun ja alle. Die Frage, ob sie politisch halt arbeiten oder was auch immer. Aber es geht um Erwerbstätigkeit. Und ich selber habe mich so eingerichtet, dass ich 50% Anstellung habe in meiner Firma, wo mittlerweile ich noch 21% Aktien, dass ich viele junge andere Leute, die da viel übernommen haben, wo ich dort eine Anstellung habe und dafür das tue ich auch arbeiten. Ich mache allerdings auch viel von dieser Arbeit, darf ich machen für meine Verbände, wo ich nachher halt Honorar, wo ich dort bekomme, für das Verbandspräsidium zum Beispiel von Swiss Solar, das geht dann dorthin und dort tue ich dann in der Arbeitszeit die Sachen machen. Das ist aber so in Absprache mit der Firma entstanden. Und wichtig ist, ja, vielleicht jetzt noch auf deine Frage, was das macht, wenn die Leute nicht mehr so erwerbstätig sind. Sonst, also erstens glaube ich, dass es mehr hat, die noch erwerbstätig sind, als dass man denkt. Die Frage ist ein bisschen was, oder? Weil sie natürlich in sehr politiknahen Bereichen sind. Also Beratungsbüro hat zum Beispiel im Politikbereich und so. Da sind sie halt schon ein bisschen in einer Bubble. Und die nur im Bundeshaus sind und in der Umgebung von diesen Sachen, die sind auch in einer Bubble. Von dem her, ich möchte es auf keinen Fall missen, auch wirklich in der Privatwirtschaft tätig zu sein. Kontakt haben mit Kunden, Kontakt haben mit den echten Problemen, mit den Lernenden, die wir in unserem Betrieb seit über 30 Jahren ausbilden. So, das sind wichtige Elemente für mich.
Es gibt ja solche im Nationalrat, die sogar Ehepaar sind oder zusammen sind. Nehmen wir Balthasar Klämtli und Frau Marti. Die sind, glaube ich, beide im Nationalrat und das ist doppelt, das gibt zweimal 120'000. Also das reicht jetzt zum Leben.
Das reicht für eine Familie zum Leben, das denke ich, ja. Das ist ja so.
Nachher habt ihr in der GLP habt ihr ja eine Ständerätin, eine Zürcher Ständerätin. Und ihre Freund oder ihr Mann ist in der Berner Stadtregierung. Also auch dort kann man sagen, dass sie Vollblutpolitiker sind.
Also ja, das ist, es geht um Diana Moser, die Ständerätin ist von Zürich. Ja, die ist Vollblutpolitikerin, ganz sicher. Sie hat aber auch noch, muss man sagen, hat noch ein Kind, auch noch zum Teil kleine Kind, das sie zu ihnen schaut. In dem Sinn, also es ist die gleiche grosse Belastung, die sie da hat. Und zusammen mit Matthias Sebischer, der bei der Stadtregierung ist, in Bern, glaube ich, kann man ehrlicherweise sagen, haben sie sicher finanziell müssen sie nicht darben, aber sie haben auch sehr anstrengendes Programm und arbeiten sicher mindestens gleich viel wie Leute, die ähnlich verdienen in der Privatwirtschaft.
Wenn du zwei Hauptthemen von mir bekommst, eins heisst EU, also EU-Schweiz, und das andere heisst Energie, irgendwann haben sie auch noch einen Zusammenhang miteinander, welches Thema würdest du zuerst wählen? Was liegt dir mehr?
Ja, am Schluss ist es halt schon die Energie. Aus dem komme ich, mit dem bin ich aufgewachsen. Das ist auch das, was mich politisiert hat. Und darum ist die Energie für mich schon das Wichtigste.
Fangen wir mit der Energie an. Bist du einverstanden?
Das ist doch gut, ja.
Sehr gut. Wir fangen auch nicht mit dem Stromabkommen an, sondern wir fangen mal in der Schweiz selber an. In der Schweiz innen. Wir haben einen sehr grossen Zubau von der Photovoltaik. Und die Photovoltaik hat doch etwas zu melden heute. Und Photovoltaik heisst auch immer, dass irgendwelche Kabel in den Boden rein müssen, wo die Elektronik oder die Elektroteile können transportieren können. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, die einen sagen, es kostet nicht so viel, es wird etwa 10 Milliarden kosten, das Grid auszubauen, damit man die vielen, vielen Photovoltaikdächer überhaupt kann integrieren kann. Und die anderen sagen, es kostet 100 Milliarden, bis die Photovoltaik vollständig integriert ist. Gibt es eine Zahl, wo man kann sagen, das stimmt, das Grid wird tatsächlich so viel teurer werden, wegen der Photovoltaik? Und nachher, wo stehen wir heute mit dem Ausbau von der Photovoltaik?
Ich möchte gerade zuerst beim zweiten Punkt anfangen.
Ist dir angenehmer, ist mir klar.
Nein, aber es geht darum, weil es einen Zusammenhang hat. Oder? Also wir stehen heute so, dass wir etwa ungefähr 9 Gigawatt installierte Leistung Photovoltaik haben. Und das haben wir vor allem auf die Gebäude gemacht. Oder? Und das ist dreimal mehr als alle AKWs zusammenzählt an Leistung. Aber das ist natürlich
noch mehr. Entschuldigung, kannst du noch schnell etwas sagen zu Gigawatt und Terawatt? Also, wenn man die Stunden nimmt, also die Stromstunden in der Schweiz, dann sind wir im Bereich Terawatt, oder? Und nicht im Gigawatt-Bereich.
Ja, das ist richtig. Es ist, man kann ungefähr Gigawatt mal 1000 rechnen, dann hat man ungefähr die Produktion. Und das sind eher gerade Terawattstunden. Also, das heisst, wenn ich sage, 9 Gigawatt installierte Leistung, gibt es ungefähr 9 Terawattstunden, Entschuldigung, im Jahr. Also 9000 Gigawattstunden sind 9 Terawattstunden. Aber die Leistung ist mal das, was ich einfach sehr schnell möchte sagen. Weil die Leistung hängt damit zusammen, wenn man so viel Leistung hat und unser Stromnetz ist gebaut für ungefähr 10 bis vielleicht 12 Gigawatt Leistung. Und 9 haben wir jetzt schon gebaut. Das heisst, irgendwann wird das Netz das nicht können transportieren.
Also das Stromnetz ist fähig, insgesamt so viel Strom zu transportieren. Ob jetzt das vom Atomkraftwerk kommt oder von der Photovoltaikanlage, du redest von insgesamt.
Ja, also das Stromnetz ist für das im Grundsatz gemacht. Aber jetzt muss man auch noch differenzieren. Das Stromnetz ist ja so, dass es 7 verschiedene Netzebenen gibt. Und die Zentralversorgung vom AKW bis zur Steckdose passiert von Netzebene 1 bis 7. Oder? Wenn ich aber die Photovoltaik nehme, dann speise ich auf der Netzebene 7 ein, wo ich auch die Steckdose gerade habe. Das heisst, wir müssen dann nicht das ganze Netz bis auf Netzebene suchen, müssen wir ausbauen. Und jetzt kommt es ganz darauf an, wie intelligent wir den Zubau machen. Darum habe ich es ein bisschen versucht herzuleiten. Der Punkt ist der, wenn wir würden sagen, wir tun in jeder Spitzenstunde müssen wir die maximale Leistung, die auf dem Dach produziert wird oder an der Fassade, können einspeisen ins Stromnetz und abführen, dann wäre das extrem teuer. Jetzt, das würde aber nur, von mir aus gesehen, nur Schildbürger machen, das Netz auf so etwas ausbauen, weil wir wissen, in diesen Mittagsstunden, wo das der Fall ist, wo die Leistung eben voll daherkommt, ist der Strompreis vielfach tief oder sogar null oder sogar minus. Und mir würde ja niemand, der sich vernünftig Gedanken macht, sagen, wir bauen jetzt ein Stromnetz aus für eine Situation, wo der Strom gar nicht gefragt ist. Also sprich, wir tun gut daran, dass wir den Strom, dort, wo er produziert wird, auf diesen Dächern, auf den Gebäuden, dass wir den möglichst dort entweder direkt dem Verbrauch zuführen, ich sage jetzt in Elektroboiler, in die Wärmepumpe oder ins Elektroauto einlagern oder in eine Batterie. 90% von den neuen Photovoltaikanlagen werden mit Batterien verkauft, damit man den Strom zwischenspeichern kann. Und dann gibt man den ja nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo eben so schlecht ist, gibt man den ab, sondern man kann den Strom dann ins Netz zurückgeben, wenn der Preis auch gut ist. Nämlich am Abend zum Beispiel. Wir haben grosse Schwankungen im Tagespreis zwischen 0 und zum Teil 30, 40 Rappen.
Aber haben wir da nicht ganz viele paradoxe Aussagen in anderen? Ich will am Abend, wenn es dunkel ist, will ich Strom abgeben ins Netz. Kann ich nicht, weil es ist ja dunkel. Ich will durch den Tag, wenn ich viel Strom habe, mein Auto aufladen, aber mit dem bin ich dummerweise gerade zur Arbeit gefahren. Es ist nicht daheim. Das ist ja schon fast ein bisschen Märlistunde.
Auf keinen Fall, das ist eben nicht Märlistunde, sondern es geht darum, dass man es vielleicht auch intelligent organisieren sollte. Und das heisst, du musst eine Ladestation am Arbeitsplatz haben. Jetzt bei uns in Frutigen haben wir noch 18 Ladestationen, wo die Autos geladen werden, wenn die Leute da sind, oder? Sie können es aber auch daheim laden. Am Wochenende ist man ja mit daheim. Also man muss ein bisschen auf die Situation eingehen. Das ist nicht Märlistunde, sondern es ist wirklich sehr konkret. Wir leben das seit vielen Jahren, es funktioniert.
Aber die Waschmaschine kann er nicht mitnehmen zum Arbeitsplatz, dass er die anladen kann, wenn es Sonne hat.
Die Waschmaschine von einem gut gesteuerten Haus tut man morgen, wenn man aus dem Haus geht, zu. Und die merkt, wenn das Photovoltaik-Überschuss ist, und dann tut sie waschen. Und wenn man am Abend heimkommt, ist alles tiptop parat. Die Geschirrspüler kann man ausladen und das Geschirr verräumen oder die Wäsche aufhängen. Also das ist machbar, solche Sachen, die gibt es heute, die Steuerungen. Und ich glaube, mit Intelligenz ist die Schweiz bekannt und gross geworden. Ich glaube, das sollten wir beibehalten.
Du musst auch über Batterien reden. Batterien waren ja lange so gesehen, dass sie eigentlich nur dürfen funktionieren und gespeisen werden, denn wenn effektiv Stromnetz draussen auch funktioniert hat. Also wenn draussen Stromnetz irgendeinen Schaden gehabt hat und abgestellt hat, dann hat auch meine Photovoltaikanlage müssen abstellen, damit ich nicht Strom einspeisen in das Stromnetz, wo jetzt irgendein Handwerker dran ist und dann trifft er noch den Schlag. Das bedeutet, dass ganz, ganz viele Installationen mit Batterien falsch, ich sage jetzt aus meiner Sicht, falsch gemacht worden sind, dass sie keine sogenannten USV-Anlagen, also ununterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen, sondern dass sie einfach klassische blöde Batterien, oder? Und die Leute sind ja wirklich der Meinung, denn wenn es draussen tätscht, oder, und die nächsten 12 Stunden kein Strom ist, dann läuft auf ihre Anlage. Und eine Anlage, die auf USV-Basis ist, die ist viel komplizierter und auch teurer.
Also zuerst einmal muss man sagen, ja, es sind viele so Anlagen leider auch von der Photovoltaikbranche so verkauft worden, ohne dass man die Leute vielleicht genügend gut aufgeklärt hat. Und zum Teil hat man so aufgeklärt, aber manchmal hören nicht alle Leute zu. Das ist dann vielleicht manchmal auch noch ein Problem. Aber grundsätzlich sind heute viele von diesen Batteriesystemen sind eben autarkiefähig. Also wir haben das zum Beispiel bei uns so. Und wir haben eine Batterie bei uns in der Firma im Einsatz, wo früher in den Posttöffeln die Akkus waren. Die wird dann zusammengesetzt zu einem grösseren Batteriepack. Und dann wird das noch 10 Jahre, also mit 10 Jahren Garantie, kann man das im Gebäude betreiben. Also ist auch sehr ökologisch, wenn man sogenannte Second-Life-Nutzung hat. Und die ist also autarkiefähig. Wir hatten das schon mehrfach in den letzten 2 Jahren, dass es einen Stromausfall von der BKW und trotzdem haben bei uns alle weiterarbeiten können. Das tut im Millisekundenbereich umschalten und wir merken gar nichts. Und dann tut es aber auch mit zurückschalten, sobald das Stromnetz mit da ist.
Es gibt einfach relativ komplizierte Anlagen und Frau Müller und Herr Huber beherrschen das einfach überhaupt nicht. Oder? Die haben plötzlich Elektronik im Keller unten, wo sie jeden 3 Tage müssen irgendeinen Servicetechniker rufen, weil etwas nicht funktioniert.
Nein, also das ist etwa vergleichbar mit der Informatik. Oder? Da haben sie auch ein PC im Haus oder ein Handy im Sack, das sie zum Teil nicht perfekt bedienen können. Aber in der Regel machen die Systeme alles automatisch. Und du musst eigentlich nichts machen. Jetzt gerade bei uns, wir haben keine Probleme mit dem, das ist stabil, das funktioniert. Also da brauchen wir keine Servicetechniker. Das ist nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann mal einen Fehler gibt, aber das hat man beim Kühlschrank oder bei der Waschmaschine. Hat man das auch, oder das Handy kann sich mal aufhängen. Das ist nicht, dass das nie gibt, aber diese Systeme sind sehr stabil geworden und von dem her, glaube ich, ist das nämlich ein grosses Problem.
Wer eigentlich schon eine grosse Batterie hat, zum Beispiel eine 10 Kilowattstunden Batterie drin, oder? Und sagt, das ist für mich super, oder? Mit dem schaue ich oben auf Fernsehen, überbrücke das und am anderen Morgen ist ja wieder Sonne. Jetzt, wenn man aber weiss, dass irgend so ein Heizöffel ein kleines grösseres, oder? Etwa 3 Kilowattstunden verbraucht, also pro Stunde die 3 Kilowatt verbraucht, dann wäre ja nach 3 Stunden und irgendwie 15 Minuten wäre ja der Akku schon leer. Die 10 Kilowattstunden reichen ja fast nie her. Das hat lang, hat man gesagt, eine Kilowattstunde etwa 1000er installiert ungefähr. Das heisst, so eine 10 Kilowattstunden Batterie hat lang jetzt etwa 10'000 Franken gekostet. Wo sind wir heute und was würdest du mir raten, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, wie gross meine Batterie sind?
Also zuerst einmal möchte ich sagen, dass so ein Heizöffel, wo man da irgendwo kauft, wieso nicht irgendwo im Onlinehandel oder so mit 3 Kilowatt, das ist gar nicht denkt, dass man solche Sachen betreibt. Das kann mal passieren irgendwo, wenn man wirklich keine normale Heizung hat, aber eigentlich sollte man nicht so heizen. Das ist nicht effizient und darum braucht das so sehr viel. Das Zweite, ja, also so in einem Einfamilienhaus kommt ein bisschen darauf an, ob man noch ein Elektroauto hat oder nicht und ob man eine Wärmepumpe hat oder nicht. Das ist entscheidend. Wenn man keine Wärmepumpe hat, dann kommst du mit 10 Kilowattstunden schon sehr weit. Wenn man eine Wärmepumpe hat, ist es vielleicht sinnvoller, dass man auch im Winter ein bisschen Flexibilität hat, dass man vielleicht ein bisschen grössere nimmt. Dann könnte man vielleicht 15 oder 20 Kilowattstunden Batterie nehmen. Die Preise sind sehr stark oben angekommen. Ja, gerade letzte Woche hat mir ein Installateur, also ein Händler, hat mir gesehen, er könne jetzt mittlerweile anbieten, eine 9 Kilowattstunden Batterie, eine bidirektionale Ladestation, wo man also das Auto einstecken kann, plus eben einen autarkiefähigen Wechselrichter für die Photovoltaik für 6'700 Franken.
Installiert wie gesagt?
Nein, im Ankauf. Aha. Aber da muss man so installieren, das ist aber nicht mega teuer, weil das System passt alles zusammen. Also das heisst, die Preise die sind massiv am erodieren. Ich gehe davon aus, dass man eine Kilowattstunde heute für um die 5 bis 8 Rappen kann speichern kann. Das heisst, auf die ganze Lebensdauer der Batterie gesehen, jede Kilowattstunde, die man einspeichert und rausnimmt, kostet immer etwa 5 bis 8 Rappen. Wenn man dann noch schaut, dass man auf dem Dach produzieren kann, für 5 bis 12 Rappen vielleicht ungefähr, je nachdem, wie geeignet das Dach ist, wie viel Gerüst man machen muss, so, dann ist man ging noch günstiger, als wenn man aus dem Zentralsystem, also aus einem AKW oder so, Strom bezieht bis an die Steckdose, ist man ging noch günstiger und hätte eine gespeicherte Kilowattstunde. Also das heisst, man kann die dann einsetzen, wie genau der Bedarf ist. Und nicht eine Solar-Kilowattstunde, die in dem Sinn einfach dann kommt, wo die Sonne scheint.
Ich möchte dich etwas fragen. Hat man etwas Sinnvolles machen können? Oder sagst du, das ist gar nicht sinnvoll? Man konnte sagen, wir helfen, Photovoltaik auf die Dächer aufzutun. Wir können das sogar noch subventionieren. Also staatlich tun wir einen Beitrag daran leisten für jeden, der das macht, weil er mithilft, die Energie zu produzieren. Wir wollen aber nicht, dass du einspeisest. Also unterlässt dein Einspeisen, braucht er deinen Strom selber. Du kommst gar keine Möglichkeit über zum Einspeisen und dann hätten wir das Grid nicht müssen ausbauen müssen. Dann hätten wir das so sein können, wie es ist. Wir hätten immer noch die grossen Kraftwerke, die auf den Fuß liefern, die ganze Bandenergie. Und die müssen natürlich dann tatsächlich, das müssen sie ja heute so sein, dass sie effektiv in der tiefsten Winter bei minus 20 Grad und nachts um 24.00 Uhr können Strom liefern können. Also hat man können sagen, jawohl, wir stehen voll und ganz zu der Photovoltaik, wir helfen mit, aber wir wollen keine Einspeisung.
Also wir haben es bis zu einem gewissen Punkt ja jetzt so gemacht. Eine Zeit lang hat man einfach finanziert, ohne Auflagen. Das ist bei der EMA-Vergütung immer noch der Punkt. Aber jetzt hat das Parlament gerade in der Herbstsession abschließend verabschiedet, dass man zum Beispiel für das Zurückspeisen am Strommarkt orientieren muss zurückspeisen. Das heisst, wenn der Preis dort tief ist oder minus, dann muss man sogar im Extremfall Geld zahlen, wenn man dann einspeist. Das heisst, es führt dazu, dass man ohnehin Batterien installiert und schaut, dass man dann einspeisen kann, wenn der Preis hoch ist und eben sonst nicht unbedingt einspeist, sondern dann mehr Eigenverbrauch macht oder eben die Geräte so nutzt. Aber einfach nur für sich schauen, ist natürlich zu wenig, weil es kann nicht auf jedem Gebäude genug produziert werden, gerade insbesondere auf der Industrie. Ich sehe das in unserem Quartier. Wir haben grosse Industrie, Hydraulikindustrie im Quartier, die haben auch Photovoltaik drauf, aber die brauchen das alles selber fort. Und die sind natürlich froh, wenn man aus diesen Häusern ringsum auch noch ein bisschen Strom in dieser Zeit überkommt, wo sowieso die Sonne scheint.
Also reden wir von der ZEF zum Beispiel. Also es ist die Möglichkeit, dass der Nachbar mir den Strom liefert, aber wir haben ja noch nicht ein Kabel, ich gehe ja nicht eine Verlängerungsschnur zum Nachbar überlegen, sondern der geht auch wieder über das Grid kehren.
Der geht über das lokale Netz, ja, aber nur über die Anschlussleitung. Die Anschlussleitung hat man auch gezahlt mit der Anschlussgebühr. Aber wir benutzen dann nicht die vorgelagerten Ebenen vom Netz. Und für das, was ich jetzt da erzählt habe, für das ZEF, muss man Kindernetzausbauten machen. Und der ZEF ist sogar so, dass er eben den Netzausbau im vorgelagerten Ebene reduziert. Das ist der grosse Vorteil vom ZEF und auch von der LEG. Also das ist die sogenannte lokale Elektrizitätsgemeinschaft, wo das gleiche auch auf der Gemeindeebene passiert. Unser Ziel ist, dass man möglichst viel dezentral Verbrauch direkt in Speicher tut oder eben in ein Elektroauto und so einfach die vorgelagerten Ebenen entlasten. Dann muss man, und das ist meine, vielleicht noch etwas Wichtiges, oder? Für die Telnetzbranche ist die ganze Zeit am Jammer, sie müssen das Netz ausbauen. Ich gehe da ganz einen anderen Weg. Ich sage, wir müssen das Netz im Grundsatz nicht ausbauen, außer dort, wo es alt und marot ist, wo wir es sowieso müssen erneuern. Aber sonst sollten wir weg der Photovoltaik das Netz nicht ausbauen.
Wie sieht das aus mit der Anzahl Kilowattstunden, wo effektiv die Photovoltaik als positiv umdreht ist? Also im Juli, am 31. Juli, am Mittag um 12 Uhr, kann ich auf die Photovoltaik pfeifen eigentlich, oder? Den brauche ich sie nicht. Also,
wieso?
Wir haben viel zu viel Strom im Netz im Sommer, oder? Es lenkt. Und das heisst, die liefern noch zusätzlich, also es ist viel Strom im Netz innen.
Aber warum willst du auf Photovoltaik pfeifen, nicht auf die Wasserkraft oder auf die Atomenergie?
Ja, aber der Strom ist ja schon überzählig. Also wir haben viel zu viel Strom. Oder was machen wir mit dem Strom, der viel zu viel da ist? Was brauche ich denn?
Also was klar ist, jetzt in diesem Jahr werden wir 14% vom gesamten schweizerischen Verbrauch werden wir das Photovoltaik herstellen. Schwergewichtig, 2/3 von der Menge fällt im Sommerhalbjahr an, 1/3 im Winterhalbjahr. Dieses Winterhalbjahr ist sicher sehr gefragt, weil dann sind die Preise höher und dort haben wir sowieso nicht zu viel. Oder? Das ist so. Und im Sommerhalbjahr haben wir im Moment einfach einen starken Export, weil man sieht so die Preise, die haben zum Teil Bedarf im Ausland, wo wir den gut verkaufen können. Und von dem her ist es sicher sinnvoll, wenn wir den produzieren und eben im Rahmen von dem, was das Netz mal aufnehmen, auch zurückspeisen. Aber nur mit diesem Rahmen und den Rest muss man dezentral brauchen.
Ich komme eigentlich immer mit einem Beispiel aus der Informatik raus. Oder? Man hat ganz früher hat man einen IBM-Host gehabt, vor 50, 60 Jahren und dumme Terminals ringsum. Und dann hat man irgendwann den PC gehabt und dann hat man das PC die vernetzt. Und dann hat man gesagt, vernetzen reicht eigentlich nicht, jetzt brauchen wir noch einen Server dazu. Dann hat man den PC-Server, bis im Prinzip vor allem die KMUs eigentlich in den Kosten, in der GDV-Kosten versoffen sind. Also dort haben wir echte Beispiele, wo wir nachweisen können, was ist eigentlich passiert. Die haben einen Mail-Server drin, die haben einen Datenbank-Server drin, die haben einen File-Server drin, haben tausende von Franken Lizenzen gezahlt, schon nur um die Server dürfen zu betreiben. Sie haben alle 3 Tage einen Servicetechniker im Haus gehabt, weil irgendetwas wieder nicht gechattert hat oder die Rechnung gestimmt hat von einem User. Und jetzt tun ich das auf die ganze Solarbranche und auf die Elektrobranche adaptieren. Oder? Wir haben früher haben wir grosse Kraftwerke gehabt, wenn sie gelaufen sind, Gösgel läuft im Moment immer noch nicht. Auch wenn sie gelaufen sind, haben sie grosse Kraftwerke gegeben, die uns den Strom, den Pfupf geliefert haben. Es war eine Einseitigkeit. Also man kann fast sagen, es ist wie damals das IBM 36 oder was es war. Es ist eine zentrale Geschichte und die anderen suckeln daran, aber mit relativ dummen Endgeräten. Und jetzt werden die Endgeräte extrem intelligent. jeder hat irgendeinen Softwarestand drauf. Also ich komme irgendeinen Stromzähler über mit dem Softwarestand 8.4.7 oder, vom Elektrizitätswerk. Und dann habe ich eine Verteilung im Haus mit Softwarestand 7.9.8 und dann habe ich noch ein Scanningsprotokoll auf dem Storymotor, das 4.3.2 hat und so weiter und so fort. Ich würde jetzt einfach sagen, aus der Erfahrung von der Informatik muss ich sagen, das gibt einen Super-GAU, oder? Also in der Informatik hat man es gemerkt, wir haben jetzt wieder unsere Clouds, oder? Wir sind wieder zurückgegangen. Unsere PCs sind eigentlich gar keine PCs mehr, sondern sind nur noch Fenster in die Cloud rein. Und wir sind wieder eigentlich dort, wo wir vor 50 oder 60 Jahren waren. Es sieht ein bisschen schöner aus, ist ein bisschen grafisch, ein bisschen Müsli, ein bisschen farbig. Aber Technologie sind wir wieder dort her zurück. Könnte nicht genau das Gleiche auch mit der Strombranche passieren.
Also das ist ein Bild, wo sicher nicht ganz falsch ist, dass man das mal so aufzeichnet, aber ich glaube gar nicht, dass es in die Richtung geht. Also meine Erfahrungen sind die jetzt, dass einerseits aus Sicherheitsgründen, wir sehen das jetzt zum Beispiel in der Ukraine, wie stark gefährdet das Zentralkraftwerk sind, wie stark gefährdet das grosse Überlandleitungen von Stromnetzen sind, die sind massiv unter Beschuss. Also wenn man Sicherheit, also wir sind im Moment, ich hoffe nicht, dass es in der Schweiz Krieg gibt, aber ich finde es trotzdem extrem wichtig, dass man sich diese Gedanken auch macht. Oder? Also die Zentralkraftwerke sind nicht nur vorteilhaft. Auf der anderen Seite ist es so, dass man jetzt so mit dieser Cloud-Geschichte, man sieht das jetzt bei uns, oder? Man hat ja auch wieder plötzlich ein NAS, wo man gewisse Daten einfach sieht, ja, wir werden die aber gleich bei uns haben, weil man unsicher ist, wo die Daten überall hergehen. Jetzt mit der ganzen Macht der stärkeren Politik von Donald Trump und von seinen Tech-Bros, die sie da haben. Das ist natürlich, da weiss man nicht haargenau, was alles passiert. Wir merken das bei den Banken. Ich war kürzlich bei der Axbox in ihrem Sicherheitsdatencenter. Die haben komplett getrennte Netze mittlerweile von dem. Also das heisst, dort, wo man ganz sicher sein will, muss man dort auch wieder ein bisschen weggehen. Darum glaube ich, wir tun gut daran, nicht gerade zu überbeissen in dem Sinn, aber doch auch eine gute Dezentralität zuzulassen, sogar auch zu fördern, weil das einfach die Sicherheit und die Resilienz von unserem Land und von unseren Leuten steigert.
Ich möchte weitere Thesen aufstellen. Und die These heisst Krankenkasse. Strom wird zur Krankenkasse. Krankenkasse zahle ich ja 400-500 Franken pro Monat, einfach pauschal, ob ich jetzt krank bin oder nicht krank bin. Und beim Strom ist es heute noch so, dass ich eigentlich zahle nach Kilowattstunden, die ich beziehe. Klar habe ich Basistarife drauf, die am Bund und ins Grid und so weiter reingehen, aber eigentlich kann man sagen, die Berechnung läuft primär auf den Kilowattstunden oben. Ich habe die Befürchtung, dass der Strom irgendwann nicht mehr wert hat. Der ist im Prinzip ist ja heute schon relativ wenig, oder? Im Gesamtsatz von diesen 30 Rappen, die man vielleicht zahlen für Kilowattstunde, dass man sagt, der Haushalt zahlt einfach 600 Franken für einen Anschluss und dann kann er so viel Pupf brauchen, wenn er will. Das ist eigentlich gleich mehr irgendwo Strom, an dem liegt es nicht mehr. Und dann fängt das gleiche Theater an wie der Krankenkasse. Da reden wir jedes Jahr darüber, dass es einfach muss sein, es muss jetzt 6% auf, 7% auf und so weiter und es kann sich niemand mehr wehren.
Der Vergleich ist sicher nicht gut von mir aus gesehen, weil also Krankenkasse ist jetzt mal etwas, wo man mal Grundversicherungsleistung hat festgelegt und da gibt es einen Wettbewerb auf dieser Grundversicherungsleistung zwischen den verschiedenen Anbietern. Aber sie müssen alle die Leistungen grundsätzlich gleich erbringen. Sie können sich zum Teil, ich sage jetzt mal, ein Hausarztmodell nehmen oder so ein Telmed-Modell oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit deiner Krankenkasse zu dienen. Du kannst auch auswählen aus verschiedenen Franchisen.
Aber teurer wird sie gleich jedes Jahr.
Ja, aber das ist, weil wir auch mehr konsumieren. Also, und auch weil natürlich die Preise steigen oder weil wir zu viele falsche Anreizsysteme haben, fehlende Digitalisierung, wie du vorhin Digitalisierung angesprochen hast. In jedem Ort, wo du hergehst, musst du deine Krankengeschichte noch mal frisch erzählen. Sie nehmen dann noch mal Blut und die Blutgruppe bestimmen. Sie machen noch mal ein Röntgen. Also ich kenne es relativ gut, weil auch meine Tochter in diesem Bereich arbeitet, als Radiologiefachfrau. Und ich glaube, dort gibt es einfach Ineffizienzen, die man wegbringen muss. Und der Vergleich ist insofern zum Stromnetz gut im heutigen System mit der Grundversorgung, dass die Ineffizienz auch nicht bestraft wird, sondern sogar gefördert wird in der Schweiz. Also das heisst, mit der Grundversorgung ist es so, ich bin auch noch im Verwaltungsrat von einem Stromverteilnetzbetreiber. Wenn man da falsch einkauft in der Energie oder wenn man beim Netz irgendwelche teure Investitionen macht, die man vielleicht auch günstiger könnte haben, man kann einfach 100% von den Kosten zu ungefähr 105% an Kunden überwälzen. Und das ist natürlich ein Modell, das planwirtschaftlich ist, das hat nichts mit Markt zu tun und führt dazu, dass logischerweise auch die Stromkosten in der Tendenz halt einfach steigen, weil der Effizienzanreiz nicht vorhanden ist.
Du bist jetzt seit 14 Jahren im Nationalrat, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Das ist richtig,
das stimmt, ja. Mhm. Gut. Wenn du damals mitgeholfen hast, irgendeine Grundlage zu bauen für unser Energiegesetz und so, das, was uns halt betrifft jetzt aktuell, du könntest nochmal zurückgehen ins 2011 und nochmal von vorne anfangen. Würdest du gewisse Gesetze anders machen? Würdest du gewisse Technologien anders forcieren und auch gewisse Bremsen?
Also zuerst einmal möchte ich sagen, ich bin gewählt worden, unmittelbar nachdem, dass man im Kanton Bern nochmal ein Rahmenbewilligungsgesuch für Mühleberg hat angenommen, politisch. Also es war im gleichen Jahr gewesen. Also mir ist davon ausgegangen, wir bauen nochmal ein AKW in Mühleberg. Das hat sich dann relativ schnell verändert, weil Fukushima auch noch im gleichen Jahr passiert ist. Und man hat gemerkt, auch, dass die Risiken sind einfach zu gross mit dieser Technologie. Und ja, es ist dann relativ viel passiert. Oder wenn ich heute zurückschaue, ich habe meine ersten Photovoltaikanlagen vor 40 Jahren montiert, als Lernende in den SAC-Hütten. Da durfte ich das damals machen mit meinem Chef, das war ein Pionier. Und da haben wir gesehen, schau, Solarenergie, das ist etwas so für Insellösungen, aber das funktioniert nicht am Netz. Das ist viel zu teuer. Und der Wirkungsgrad, der ist auch schon ausgeschöpft, da kann man physikalisch nicht mehr rausholen. Und eben, heute stehen wir da, wir haben 14% Solarenergie vom Gesamtverbrauch und der Preis ist 35 Mal tiefer als dann. 35 Mal tiefer und der Wirkungsgrad ist doppelt so hoch wie dann. Weil mein Chef, das war ein Ingenieur und ein Pionier, der hat gesagt, es wird nicht mehr besser. Und darum, was ich damit sagen will, ist, es ist schwierig, auch politisch einfach alles zu antizipieren. Aber was ich gelernt habe, ist, dass sich all die Technologien, wir haben jetzt vorhin von den Speichern gehabt, ich bin auch überzeugt, dass die ganze Elektrolyse, Wasserstoffproduktion, synthetische Treibstoffe usw., dass sich das noch massiv entwickeln wird, auch günstiger wird und dass dann eigentlich die Netto-Null-Zielerreichung machbar ist mit diesen Technologien. Und alles vorausgesehen können wir nicht. Und darum glaube ich nicht, der Weg, wie man es gegangen hätte, so müssen sein. Mir ist es ging zu langsam gegangen, logischerweise, weil ich habe schon früher immer gesehen, das ist aber möglich. Und wir haben schon lange gesehen, dass es ginge, oder, mit diesen Technologien. Und jetzt haben wir zwar eine Rekordproduktion im letzten Jahr von Photovoltaik, aber jetzt auf dieses Jahr geht es tatsächlich ein bisschen zurück. Und das ist halt einfach, da sieht man, dass es so ein bisschen, das Wachstum nicht linear ist, erstens. Und zweitens, dass wir sehr abhängig sind auch von so grossen politischen Strömungen, wie die jetzt einfach sehr, sehr stark nach rechts driftet, sehr stark auch auf Amerika schillt, wo der Orange-Mann da allen sagt, Drill, Baby, Drill, es ist wieder Öl kommen und Benzin und das ist fertig, da Elektromobilität ist gut aus und so Zeug. Und das wirkt sich natürlich auch aus bei uns. Und jetzt gibt es da einen kleinen Rückschritt oder mindestens einen Stillstand in der Entwicklung. Aber die Physik kann man nicht belügen. Und von dem her, ich bin seit dem Anfang immer dran und probiere möglichst die Gesetzgebung nach auf Physik zu bringen, weil ich bin jemand, der das Ohmsche Gesetz wirklich in der Grundausbildung gelernt hat und ich weiß, wie der Strom fließt. Und da merke ich, dass viele Regulierungen sich nicht darum kümmern, wie die Physik funktioniert, sondern irgendwie, was vielleicht irgendein Theoretiker damals, vor allem ein Ökonom oder so, vielleicht hat zusammengebraut. Aber schlussendlich kann man die Physik nicht täuschen. Und darum ist es einfach wichtig, dass wir so vorwärts gehen. Also ich würde jetzt mal sagen, mir ist es langsam gegangen, aber die richtigen Schritte, die wir sind gegangen, sind die richtigen gewesen.
Schauen wir mal 2 Jahre voraus jetzt. In den nächsten 2-3 Jahren gilt der Eigenmietwert noch in der Schweiz. Das heisst, wenn ich eine Photovoltaikanlage aufbaue, dann darf ich das im Prinzip von meinen Steuern abziehen. Weiter habe ich die Möglichkeit, irgendwelche Subventionen vom Staat entgegenzunehmen, auf kommunaler Ebene, nationaler Ebene, wo auch immer. Das heisst, ein grosser Teil dieser Anlage wird aktuell durch den Staat gezahlt. Und es gibt doch viele Leute, die sagen, cool, das ist super, oder? Jetzt mache ich das noch 2 Jahre, in 2 Jahren ist der Eigenmietwert weg, oder in 3 Jahren, und dann kann ich das nicht machen. Könnte das nicht zu einem absoluten Boom führen jetzt, kurzfristig, und nachher stehen wir mit Hunderten oder Tausenden Arbeitslosen da, die in diesem Bereich tätig sind. Umso mehr, dass wenn man in der Schweiz rumkurft, sieht man ja von jedem dritten Läden, gibt es irgendeinen Solartechniker oder einen, der Solaranlagen aufbastelt, die wir dort nicht überschiessen.
Also zuerst einmal raten ich den Leuten, sich sehr gut zu informieren. Was wir abgeschafft haben, ist der Eigenmietwert auf Bundesebene und die Abzugsfähigkeit auf Bundesebene. Das heisst, die Abzugsfähigkeit von Solaranlagen oder energetischen Sanierungen auf Kantonsebene bleibt weiterhin bestehen. Ich kenne keine Kantone, die Interesse daran haben, das abzuschaffen.
Und wie gross ist denn die Differenz dort? Also, ja, wenn es der Bund wegfällt, wie viel fällt weg?
Ja, das ist nicht einmal 10%. Also, wo man nämlich abzieht, oder wenn man die Steuerbelastung anschaut, ist die Bundessteuer bei den allermeisten Leuten, außer bei den ganzen Vermögenden, ist ein sehr, sehr kleiner Teil, wenn überhaupt. Oder es ist wirklich bei vielen Leuten marginal. Und das ist ein bisschen vergessen gegangen in diesem Abstimmungskampf. Ich habe das zwar die ganze Zeit betont, aber es sind nicht andere, die das nicht betont. Ist auch vergessen gegangen, dass das ja auf Kantonsebene bleibt. Und dass das ist, was wirklich einschenkt. Darum jetzt einen Boom machen, nur wegen dem, bringt
ja,
eigentlich
weiss man das Kanton das aufrechterhalten? Also jetzt fällt ja der Eigenmietwert weg. Per Kanton werden mit irgendeiner Lösung kommen für ihre
Zweitwohnungsproblematik,
dass sie die können abfedern ein bisschen. Aber nehmen wir jetzt mal eine Stadt beispielsweise. Oder? Eine Stadt, die primär Erstmieter hat oder erstbewohnte Liegenschaften hat, hat er das Geld nachher, um das nachher zu finanzieren? Und sagt, jetzt hat er den Eigenmietwert gestrichen, jetzt nehmen wir, dann können wir das auch noch weg.
Ich sehe das nicht, dass das passiert. Also die Kantone, so wie ich sie bis jetzt habe gehört, gibt es keine, also erstens mal die Bürgerlichen möchten möglichst so viele Steuerabzüge, wie es irgendwie geht, sowieso. Und Linksgrün will ganz sicher die energetischen Sanierungen und Solaranlagen auch abziehen. Also ich sehe keine politischen Mehrheiten, um das abschaffen. Und was noch wichtig ist, wenn sie nichts machen, dann bleiben sie bestehen, die Abzugsfähigkeit. Das heisst, die Kantone müssen aktiv etwas machen und das abschaffen. Das glaube ich nicht, dass das passiert.
Ja, Grossen, du bist ja nicht nur Energiespezialist und Fan von Photovoltaikanlagen, sondern du bist auch noch Präsident der Grünliberalen Partei der Schweiz. Was bedeutet das, Präsident sein von dieser Partei? Man sagt ja, ein Parteipräsident, der ist eigentlich immer am Umspringen für die Partei permanent. Jeder will etwas von einem, sei das auf Bundesebene oder sei das halt in Frutigen, wo man ja den GLP-Chef auch mal noch hat. Welchen Anteil nimmt das von deinem Alltag weg, das Präsidium?
Also zuerst einmal ist es eine sehr schöne Aufgabe. Es ist wirklich eine schöne Aufgabe von so einer aufstrebenden, jungen Partei, die progressiv ist, also heisst modern, wo der Erneuerung grundsätzlich positiv gegenübersteht, dass ich das präsidieren darf, das ist für mich eine grosse Genugtuung. Das mache ich auch wahnsinnig gerne. Ich habe bis jetzt schon 8 Jahre und bin überhaupt nicht müde, weil es ist extrem interessant und ich kann viel bewegen. Der Anspruch an mich ist gross. Den kann ich nie erfüllen, nie allen genügen tun. Aber ich schaue auf meine eigene Balance, dass ich auch genug spörteln kann und so ein bisschen raus kann und dass ich dann aber auch mit zur Verfügung stehe, für die Partei, für Sachen zu machen, die dort für die Partei wichtig sind. Und bei mir ist jetzt in den letzten Jahren ist das vor allem der organisatorische Aufbau von dieser Partei, dass man wirklich all die Elemente, wir haben am Anfang, sage ich mal, ein Generalsekretariat gehabt, wo ja, fast ein bisschen hobbymässig. Sie waren schon fest angestellt, aber es hat mit wahnsinnig viel Strukturen müssen einbauen. So. Das sind halt Aufgaben, die ich als Unternehmer auch kenne. Ich glaube, das konnte ich relativ gut machen. Zusätzlich ist mir das Gesicht gegossen. Das ist manchmal angenehm und manchmal ist es extrem unangenehm, wenn du Wahlen verlierst oder wenn du irgendwo eine Abstimmung verlierst. Oder wenn Trendrechnungen kommen oder die Umfrageergebnisse, die sagen, ja, in den nächsten Wahlen werden wir verlieren. Das ist zum Teil unangenehm. Aber es gibt auch sehr viele schöne Momente, wo ich sehe, dass unsere Leute halt einfach viel erreichen und viel machen können. Und der Aufwand für das, für deine Frage noch zu beantworten, der ist je nach Wahljahr oder nicht Wahljahr, im Wahljahr ist er extrem gross. Also das ist sicher mindestens so 50% von meiner Arbeitszeit oder von meiner gesamten Zeit, die ich aufwende, ist für das. In den Nichtwahljahren ist es etwas weniger.
Müssen wir eigentlich einen Parteipräsidenten zahlen? Müssen wir sagen, das ist ein 50%-Job von einem absoluten Top-Job, dann müsste man eigentlich 200'000 Franken geben. Jetzt egal, ob das GLP ist oder ob das SVP oder die FDP ist, wurscht. Einfach damit er im Prinzip wirklich sich voll in die Arbeit hineinstürzen
kann. Ich bin nicht sicher, ob das, ob man das so würde machen und sagt, der Staat zahlt das oder so, dann finde ich das schwierig.
Oder die Partei kann
also
zahlen?
Ja, aber bei uns ist das so. Bei uns ich habe natürlich jetzt nicht viel, was ich bekomme. Ich habe einfach 2'500 Franken Spesen, aber wir führen jetzt ohne eine Bezahlung ein, weil ich gehe davon aus, irgendwann einmal gebe ich das Amt ab und dann möchte ich es gerne jemandem geben können, der angemessen entschädigt wird dafür. Weil die anderen Parteien haben das auch alle zusammen, die haben alle zusammen eine angemessene Entschädigung. Wir als kleinste Partei sind natürlich auch finanzschwach bis jetzt gewesen, aber unsere Finanzen verbessern sich auch laufend. Und darum glauben wir, jetzt müssen wir da ohne. Das ist ein weiterer Schritt so zur Professionalisierung.
Bei mir am Mikrofon ist der Jürg Rossen, er ist der Chef der Grünliberalen in der Schweiz und er ist Nationalrat für den Kanton Bern. Jürg Rossen, 2011 bist du in den Nationalrat hineingekommen und 2015 hat der grosse Absturz gehabt. Es sind nämlich von 12 Mandatssitzen auf 7 runtergefallen. Was hast du dort verbrochen, dass das passiert ist?
Ja, ich war noch nicht in Verantwortung, ich war ja ein Neuling 2011. Ich hatte nicht viel Ahnung, ganz ehrlich gesagt, von den politischen Prozessen. Ich musste sehr viel lernen. Bei den, so in den ersten 4 Jahren war so meine Berufslehre fast als Politiker. Dort glaube ich, muss ich mich nicht so fest in die Verantwortung nehmen. Ich glaube, die GLP hat dann auch sehr gute Arbeit gemacht, aber was klar ist, war nach der Wahl, im 11. sind wir so hoch geflogen. Oder? Es gibt ja gegen die, das war Fukushima, sind die ganzen Strömungen sind halt so gewesen, haben wir viele Sitze gewonnen. Das Gleiche ist dann 2019 passiert, wo man die ganze Klimastreik-Thematik hatte, die Klimabewegung, die massiv war. Und dann in diesen Zeiten haben wir einfach deutlich mehr Mandate geholt und mehr Wähleranteile, als dass wir uns wie erarbeitet haben.
Es ist schon verrückt, oder? Du bist eigentlich in einer völligen Wellenbewegung drin. Also kaum bist du dort gewesen, hat er den totalen Absturz gemacht. Und kaum bist du eingeschafft bist und bist so richtig der Nationalrat gewesen, hat er dich verdoppelt, mehr als verdoppelt, von 7 auf 16 Mandate. Und nachher hast du ein bisschen Luck gelassen, oder? Und dann hat es getatscht, oder? Und dann seid ihr von 16 auf 10 Mandate oben runtergefallen. Ja, also aktuell sind es noch 10. Einen hat er noch gewonnen, indem er Freisinnigen, indem er den so lange traktiert hat, bis er gesagt hat, er wird ein Grünliberaler. Also aktuell hat er eigentlich echte 10 Sitze und einen geschenkten 11.
Ja, also der Matthias Jauslin haben wir überhaupt nicht müssen irgendwie bearbeiten, dass er zu uns ist gekommen. Das ist freiwillig. Er hat uns angefragt, ob er da könnte übertreten könnte. Und dass er sieht, dass wir das prüfen natürlich. Und ich sehe, das ist eine gute Sache, das passt hier.
Ist das eine Freundin übernehmen von einem guten Freund? Oder so, oder?
Nein, das ist schon
nicht. Ist man da zuerst den anderen gefragt und hat gesagt, lass mal.
Aber es ist im Fall sehr, sehr seriös abgelaufen. Er hat das einfach gesagt, ich fühle mich da nicht wohl, ich fühle mich nicht daheim. Es ist so, passt das einfach nicht mehr. Und die nächste politische Heimat wäre GLP, wie würdet ihr das sehen und so weiter. Also, das ist wirklich sehr...
Er trauert seiner alten Liebe nicht nach. Das ist doch sehr oft so, oder?
Müsste ich selber fragen, aber so wie ich es jetzt sehe, glaube ich nicht. Er fühlt sich sehr wohl bei uns. Und vielleicht noch schnell, oder, ja, die Wellenbewegung, die gibt es. Das ist auch ein bisschen natürlich, das hängt von den grossen Strömungen ab. Aber das Schöne ist, dass wenn man die Wellenbewegung ein bisschen ausblendet, dass es trotzdem eine stetige Entwicklung gegen oben ist für die GLP. Wir haben zum Beispiel eben einen Ständeratssitz im grössten Kanton, Kanton Zürich, können erobern mit der Diana Moser. Wir haben den Bundeskanzler, den wir stellen. Die GLP sitzt an jeder Bundesratssitzung dabei. In dem Sinn. Natürlich hat er eine neutrale Rolle, aber das ist für uns eine grosse Ehre und auch ein Beweis, dass man der GLP viel zutraut, dass man Viktor Rossi als Bundeskanzler hat gewählt. Und nicht zuletzt haben wir jetzt auch das erste Mal die Möglichkeit, das Nationalratspräsidium zu stellen. Also die höchste Schweizerin wird Katja Christ sein im Wahljahr 2027. Das ist für uns ebenfalls sehr gut. Lange Zeit hat man uns verwehrt, dass wir da dürfen, auch in diesem Präsidiumszirkus mitmachen. Das ist für uns ein grosser Schritt. Also wir haben uns stetig weiterentwickelt. Jetzt ist klar, wir müssen mehr Ständerätinnen und Ständeräte haben. Wir müssen die Wähleranteile wieder erhöhen. Und dann ist irgendwann der auch der Bundesrat.
Wenn geht ihr in der Mitte auf? Also du hast, glaube ich, in einem Interview gesagt, wenn es so ist, dass die Mitte schwellenstärker ist als die FDP, dann ist ganz klar, die FDP der zweite Bundesratssitz nicht mehr. Dann geht der zu der Mitte. Das ist schon noch ziemlich aus dem Fenster rausgelehnt. Und dann frage ich dich jetzt aber umgekehrt, habt ihr schon angeklopft bei der Mitte, dass ihr heute Member werden könnt?
Also zuerst mal würde ich vorschlagen, dass man das Interview, das ich gegeben, noch ganz schnell nachhört im Radio SRF für Samstagsrundschau. Weil ich habe dort klar gesehen, dass erstens die FDP klar übervertreten ist von ihren Wähleranteilen, schon seit 2011, das sagen wir die ganze Zeit, und sie einfach nicht dauerhaft auf die zwei Sitze Anspruch haben. Auf der anderen Seite sich die Mitte jetzt entwickelt hat und ich habe gesehen, dass ein zweiter Sitz einfach ins politische Zentrum muss. Weil die FDP hat sich in den letzten Jahren sehr stark rechts angebiedert. Bei der SVP ist wirklich nicht mehr in allen Fragen auch eine Zentrumspartei gewesen. Möglicherweise ändert sich jetzt das mit dem neuen Präsidium. Aber wir sind der Meinung, dann müssten mindestens zwei Sitze im politischen Zentrum sein. Und dort gehört sowohl die Mitte, wie auch die GLP dazu.
Könnte es sein, dass die FDP total abstürzt? Also ist mir klar, dass ich, dass mir, kannst du mir sagen, das musst du die FDP fragen, aber ich frage jetzt gleich die. Also die haben jetzt, du hast das Präsidium erwähnt, die haben jetzt ein Co-Präsidium. Und das schmeckt für mich schon, es will eigentlich keiner mehr die Verantwortung übernehmen. Sie haben einen Präsident, einen Co-Präsident, der eigentlich sich eher gegen die EU EU-Verträge gestellt hat, aber jetzt offiziell muss dafür sein und das kann er ja nicht so gut, also muss er seine Co-Präsidentin einfach immer in die Diskussion hineinschicken. Ich meine, das ist ja auch schlichtweg einfach kein Zustand, so etwas.
Also jetzt nicht an mir, das zu kommentieren, wie sich die FDP aufstellt. Ich kann verstehen, dass man aus Belastungsgründen vielleicht die Last vom Präsidium aufteilen in einer grösseren Partie, umso mehr als vielleicht in einer kleineren. Aber Fakt ist, das müssen sie selber wissen, wie sie das machen will. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade aufgrund von dem, dass die GLP in vielen Anliegen halt schon auch sehr liberal unterwegs ist, wünsche ich der FDP überhaupt keinen Abstieg, gar nicht. Im Gegenteil, es ist sehr wichtig, dass wir eine grundliberale Partei neben der
GLP haben. Aber trotzdem gehst du an die Öffentlichkeit und sagst, eigentlich hat jeder zwei Bundesrat schon lange nicht zu gut.
Nee, aber schau, das ist eine andere Frage. Oder? Das ist eine mathematische Frage. Und wir können einfach, wenn wir die Kohäsion von der Schweiz beibehalten, dann können wir einfach nicht so Machtzementierung machen über Jahrzehnte völlig. Das ist einfach nicht schweizerisch. Wahlen sollen von mir aus gesehen Konsequenzen haben. Und wenn das Volk halt eine andere Partei stärker einschätzt, dann soll das dorthin gehen. Und wir sollten nicht nur von mir aus gesehen nach der Partei stärken. Die alte Zauberformel ist von mir aus gesehen sowieso veraltet. Wir sollten vermehrt auch nach den Wähleranteilen das Ganze von den einzelnen Parteien anschauen und die Bundesratssitze besser aufteilen. Man hätte ja auch den Vorteil, dass vielleicht der Bundesrat ein bisschen mehr Vorlagen würde machen, die besser abgestützt sind. Man sieht nämlich, dass die ganz grossen Vorlagen alle zerzaust werden vom Parlament oder stark verändert werden. Und das ist ein Folge davon, weil nur die vier grössten Parteien dort drin sind und halt einfach zum Teil bürgerlich jetzt im Moment FDP, SVP völlig dominieren und die Frage einfach durchjassen. Und dann hast du nicht eine ausgewogene Vorlage. Und das ist nicht so schweizerisch. Dann muss das Parlament einfach mehr korrigieren. Das finde ich, das könnte man verändern, indem man das ein bisschen mehr auftun würde.
Jürg Grossen, wir haben jetzt über Energie geredet, wir haben ein bisschen über dich geredet und über die Grünliberalen. Und jetzt gehen wir doch zu deinem zweiten Lieblingsthema noch über. Das heisst Europäische Union. Und die EU, dort hast du dich so ausgesprochen, dass du sagst, okay, die Verträge sind eigentlich gut, die wollen wir, das möchten wir gerne durchpeitschen. Umgekehrt gibt es jetzt einfach ganz, ganz viele Leute, die sagen, ein Stromabkommen, okay, das klingt ja sehr sachlich, oder? Ein Lebensmittelabkommen, okay, das klingt ja sehr sachlich. Da kann man ja auch nichts dagegen haben. Also man muss ja ein bisschen sich organisieren gegenseitig. Und jetzt kommt die ganze Geschichte von der Politik, von der Gesetztätigkeit, überkommt überhand über. Also die Diskussion, die ist, würde ich sagen, immanent da. Ich kann mit niemandem auf der Straße reden über die Problematik EU-Schweiz, ohne dass sofort die Systematik kommt, wir müssen Gesetze übernehmen, der Europäische Gerichtshof wird uns dominieren, das Schiedsgericht ist ein reines Schattengericht, oder? Die könnte man gerade weglassen. Wieso haben die Verhandler das nicht ein bisschen cleverer gemacht? Also, wieso ist man nicht viel mehr auf die Sache gegangen und wieso hätte man müssen jedes Abkommen so ein mega riesengroßes Streitbeilegungsphänomen integrieren. Wieso hat man das nicht? Also weglassen geht sicher nicht ganz. Oder? Aber nach dem Motto, let's go. Oder? Wir sind ja eigentlich Freunde, aber wir tun jetzt mal auf der technischen Ebene miteinander das lösen. Und die Schweizer werden schauen, dass das eingehalten wird. Und wir Europäer schauen auch, dass das eingehalten wird. Die Chance ist ja riesengroß, dass das Ganze dann im 27 oder im 28, wenn es dann halt kommt, Bach ab wird gehen. Und nicht, weil die Leute die Lebensmittel von den Europäern nicht wollen und schon gar nicht den Strom von den Europäern nicht wollen, sondern weil sie einfach sagen, jetzt ist das Ding dermaßen politisch geworden, wir wollen das nicht.
Ja, also zuerst möchte ich mal sagen, die EU ist in dem Sinne nicht das Lieblingsthema von mir, aber es ist einfach so, dass wir im Moment die politische Frage von der Weiterführung der bilateralen Verträge vor uns haben. Und da gibt es halt einfach dort, das auch zu beachten und auch zu beachern. Und wir von der GLP, wir haben die ganze Zeit gesehen, es ist sehr wichtig, ein grosser Teil von unserem Wohlstand basiert darauf, von dem, was wir heute haben, dass wir die bilateralen Verträge angenommen und dass wir schlussendlich da mit der EU ein klare Verhältnis und regulative Verhältnisse haben. Jetzt, die EU hat das ging als Provisorium angeschaut, die bilateralen Verträge. Und jetzt haben wir eine Chance bekommen, mit den bilateralen drei das Provisorium in eine Verstetigung einzuführen, das heisst, ein Stabilisierungsabkommen zu machen, das ist der eine Teil von diesem Abkommen. Und dann gibt es noch die weiterführenden Abkommen wie eben Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit. Und aus meiner Perspektive ist es klar, das sind wichtige Sachen, weil wir sind im Herz von Europa. Es ist nicht nur so, dass wir mit Europa den grössten Wirtschaftsraum auf der Welt teilen, sondern dass wir mit Europa auch noch die Werte und so Grundhaltungen halt sehr stark teilen. Das denke ich mir ganz etwas Wichtiges, sollte man nie vergessen. Man sieht ja jetzt gerade, was passiert, wenn der amerikanische Präsident völlig willkürlich aus einer Laune raus der Schweiz einfach 39% Zoll auferlegt. Du hast keine Chance, du hast kein Streitbeilegungsverfahren mit dem, weil wir mit den USA keine Abkommen haben. Es geht einfach nichts. Also der kann alles machen, was er will. Und mir scheint es sehr, sehr wichtig, dass wir eben mit der EU geregeltere Verhältnisse sind. Und dort ist der Streitbeilegungsmechanismus einer von diesen Elementen. Das ist etwas, wo erstens ist klar, wie es abläuft. Zweitens ist es ging so, dass wenn es irgendwie Uneinigkeiten gibt, dass es Verhältnismäßigkeit gibt. Das ist nicht irgendwie völlig unverhältnismäßig. Jetzt macht ja die EU hat ja das zum Teil auch gemacht. Die haben einfach uns von Horizon ausgeschlossen, weil wir die erste Verhandlung abgebrochen haben, zum Beispiel. Und das ist etwas, was Willkür ist. Und ich möchte, die Schweiz ist extrem darauf angewiesen, als kleiner Staat einfach ein geregeltes Verhältnis zu haben, in einem regelbasierten System, Weltsystem. Und die Schweiz, auch mit der WTO, hat sich gegen dafür eingesetzt, dass man eben nicht nur das Recht des Stärkeren hat, sondern dass man wirklich auch Chancen hat, dass man die kleineren Staaten äquivalent auf Augenhöhe gut einbinden kann. Und es ist grundsätzlich die Frage, um die es geht. Und es ist nicht so, dass wir nicht dominiert werden von ihnen, sondern das Abkommen ist sehr wohl ausgewogen ausgehandelt worden. Und ich glaube, wir haben wirklich die Verhandlungen sind ja nicht dorthin gegangen und haben irgendetwas Schlechtes wollen für die Schweiz, sondern die haben, sind mit einem klaren Auftrag vom Bundesrat gegangen. Der hat Eckwerte definiert und der Bundesrat ist der Ansicht, dass die Eckwerte erfüllt sind mit dem Abkommen, dass man das Abkommen jetzt so annehmen sollte. Und interessant ist ja auch, dass bis auf die Hellebarden-Partei alle sich jetzt hinter der GLP einreihen und sagen, mal, das stimmt, das Abkommen ist gut, das müssen wir im Grundsatz machen. Ein paar hier noch ein bisschen Fragen bei der Gesetzesumsetzung innerhalb der Schweiz. Dort habe ich auch noch ein paar Fragen zu sehen. Da darf man durchaus noch Anpassungen machen. Das Abkommen selber ist aber fertig ausgehandelt. Von dem her gesehen, glaube ich, mit aller zusammen, die sich jetzt näher mit diesen Verträgen befassen, kommen zum Schluss, das ist ein gutes Abkommen. Und das ist eigentlich das, was mich zuversichtlich stimmt, dass man eben nicht die Ängste, die du vorhin hast gesehen hast, am Schluss dominieren, sondern dass man da schon noch zur Einsicht kommt.
Ich würde gerne noch ein bisschen auf Geldströme eingehen. Wir haben 400'000 Leute, die von der EU jeden Tag in die Schweiz hineinströmen. Wir haben kaum Leute, die von der Schweiz in die EU strömen. Das heisst, das kann man fast absolut sehen. Es ist gerechnet worden, es sind etwa 30 Milliarden netto. Also wenn man die nimmt, die in die Schweiz hineinkommen, aber auch die abzieht, die tatsächlich aus der Schweiz in der EU übergehen und dort ihren Lohn verdienen, dann ist das netto etwa 30 Milliarden zugunsten von der EU. Der Dienstleistungsbereich, der nicht über Grenzgänger geht, sondern generell, wird etwa auch mit 30 Milliarden Defizit taxiert. Und dann kommen nachher noch mal etwa 20 Milliarden obendrauf, die reine Handelsbilanzdefizit, also Warenaustausch und so weiter. Oder? Wenn wir das alles zusammenzählen, profitiert die EU netto von uns 80 Milliarden jedes Jahr. Das heisst, wenn ich jetzt der Trump wäre in der Schweiz, der Bundesrat Trump, dann würde jetzt den 80% Zoll auf Hals, wie sie sagen, die profitieren jedes Jahr mit 80 Milliarden, 1% pro Milliarde. Ist das in diesen Verhandlungen überhaupt irgendeinmal zum Zug gekommen, dass man diesen Europäern mitteilt hat, hey, die profitieren von uns um Faktoren mehr als wir von euch?
Also zuerst muss ich mal sagen, die Zahlen könnt ihr so nicht bestätigen. Die hast du von irgendwo, wie der Donald Trump seine 39% auch von irgendwo hat. Und das sehr willkürlich hat zusammengerechnet, irgendeine Milchbüchli-Rechnung und dann noch durch zwei und mal Hosensackwärme und so. Und dann hast du dann irgendeinen Prozentsatz. Ich glaube, das ist wirklich gefährlich, wenn man so berechnet. Ich möchte einfach sagen, die Leute, die in der Schweiz ihren Lohn verdienen, sind auch quellenbesteuert. Also das heisst, die zahlen eigentlich ihre Steuer auch. Und es ist nicht so, dass man einfach kann sagen, einseitig die EU profitiert viel mehr von uns als wir von ihnen. Ich glaube, es ist gegenseitig, wo man profitieren kann. Umso wichtiger ist ja, dass man auch geregelte Verhältnisse hat. Weil wenn du eine gegenseitige Abhängigkeit hast in verschiedenen Bereichen, die einen hier ein bisschen so, die anderen da ein bisschen so, dann ist es umso wichtiger, dass du miteinander klare Regeln hast. Und ich glaube, das ist nichts anderes, es ist gar nicht Euphorie oder Blauäugigkeit, sondern es ist einfach purer Pragmatismus, dass wir von mir aus gesehen jetzt einfach so ein Abkommen brauchen. Und so wie ich es mitbekommen habe, in der Verhandlung hat das sehr wohl hart verhandelt und auch die Vorteile, die die Schweiz bringt, eingebracht. Ich weiß zum Beispiel vom Stromabkommen, dass der Bundesrat Trösti sehr hohe Anforderungen an die Delegation gestellt hat und dass die Delegation 100% der Forderungen, die er gestellt hat, bekommen von der EU. Also man hat hart verhandelt und man hat es geschafft, dass man auch wirklich viel Zugeständnisse bekommen hat.
Wenn du jetzt bei diesen Verhandlungen dabei gewesen wärst und du hast jetzt viel Erfahrung in der Politik, du bist jetzt die 14 Jahre in diesem Nationalrat drin, du spürst so ein bisschen, wie deine Kollegen und Kolleginnen ticken und du hast ja auch schon viele Abstimmungen mitgemacht, du spürst auch, wie das Volk tickt, was könnte passieren. Wenn man das jetzt richtig in trockene Tücher wollte bringen, hat man nicht gescheiter von diesen institutionellen Geschichten ein paar einfach abzuwackeln und gesagt, Kollegen, es kommt schon gut. Wir tun jetzt zuerst mal als Technokraten funktionieren miteinander. Und man hätte ja dort auch Kündigungen rein tun. Man hätte sagen, die EU darf das kündigen, wenn es nicht passt. Oder wenn die Schweizer sich da eben wie Hellebartenpartei bewegen, wie du sagst, dann dürfte ich ja das kündigen. Das hätte dann stattgefunden. Wieso hat man das dermassen aufspielen? Ist das nicht ein riesengroßer Fehler?
Ja, was man muss sagen, ist, dass eben die Hellebarden-Partei das super bespielt. Schon seit Jahren das Thema. Sie sagen, das sei ein Unterwerfungsvertrag und wir werden geknechtet und das sei alles. Also, man hat ja fast das Gefühl, wir seien von Schurkenstaaten umzingelt. Und das ist von mir aus gesehen einfach nicht der Fall. Das sind Rechtsstaaten, sie sind die gleiche Wertegemeinschaft. Auch Gerichte, die in Europa sind, die sind nicht bekannt als irgendwelche Gerichte, die irgendwelche Bauchurteile fällen, sondern es ging auf objektive Kriterien. Ohne das jetzt zu sagen, wir sollen diese Rechtsprechung im Vollen übernehmen. Aber ich möchte einfach sagen, die Souveränität der Schweiz ist heute nicht gegeben. Heute übernehmen wir sehr viele Regeln von der EU einfach direkt, weil wir gar nicht anders können. Wenn du eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank hast, dann wird die Regeln gemacht in der EU, die Etikette wird festgelegt. Wenn die Schweizer Unternehmungen, Vollzug oder was auch immer, oder Bauchnächte oder was es da gibt, wenn die in den europäischen Raum exportieren, müssen die natürlich die gleichen Regeln erfüllen. Das ist logisch, es ist ja in dem Raum. Und wir schauen das gar nicht anders an und sagen dann am Schluss, ja, wir übernehmen das. Nur was der Unterschied ist zu früher, wir sitzen nicht mehr am Tisch, wenn die Regeln gemacht werden. Und Schweizerinnen und Schweizer, die Experten, die man hatte, gerade im Strombereich und im Gerätebereich, die sind sehr geschätzt worden. Ich möchte sagen, die Schweiz ist die Erfinderin des grossflächigen Stromnetzes in Europa. Das sieht man mit dem Stern von Laufenburg, der in der Schweiz ist. Die Schweiz hat das sehr stark getrieben und hat sehr viele wirklich gute Leute. Darum hat man weltweit Wasserkraftwerke bauen. In jedem Sicherungskasten auf der Welt findest du Produkte von ABB oder Siemens oder Schneider, irgendwie Schweizer Firmen. Das finde ich, die sind sehr geschätzt worden und die sind nicht mehr am Tisch. Und das bedeutet, jetzt machen die Europäer Regeln ohne die Schweiz. Und das ist natürlich schädlich für uns. Und in Zukunft werden wir Einfluss nehmen, die Regeln mit beeinflussen. Und nachher können wir am Schluss ging noch entscheiden, wenn sie gemacht ist, wie wir die Regeln übernehmen oder wie wir sie nicht übernehmen. Also das ist eine Steigerung von der Souveränität.
Jürgen Rosten, ich kann noch eine ganz kurze Frage stellen, die du nur mit Zahlen kannst beantworten. Was kommt, wenn, wie, wo eigentlich vor das Volk? Zuerst gehen wir ja mal von diesen EU-Geschichten aus, die haben wir mal durch das Parlament durch und dann wissen wir dann, ob es ein obligatorisches Referendum oder nur ein fakultatives gibt. Wir haben Kompass-Initiativen, wir haben 10 Millionen Schweiz. Du musst mir jetzt innerhalb von fast 30 Sekunden sagen, was kommt, wenn.
Also jetzt müsste ich Glaskugeln haben, aber ich gehe davon aus, dass 10 Millionen Schweiz-Initiative relativ gleich kommt, wahrscheinlich nächsten Sommer. Dass nachher die EU-Verträge, das Stabilisierungspaket wahrscheinlich im 27 im Sommer oder sonst im 28 im Frühling kommt und nachher die anderen Abkommen, also Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit, die kommen nachher darauf folgend.
Das wär's gewesen.
Schnell gegangen.
Jürgen Rosten, ganz, ganz herzlichen Dank. Merci, dass die GLP dir freigegeben hat, heute, um hierher zu kommen.
Danke vielmals.
Merci.
Aktiv Radio Interview.